Ja, einen wunderschönen. Mich kennen beim Computerclub. Ich habe dir letzte Woche eine Mail bekommen, wo drin stand: Ach, übrigens, hatten wir dir eigentlich Bescheid gesagt, du warst für die Keynote-Speech am dritten Tag eingeplant. Okay. Ja, worüber soll ich denn erzählen? Ach, machen wir was zur Netzneutralität. Erzähle ich gerne. Ich habe mir noch ein paar mehr Punkte aufgeschrieben, wo ich der Meinung bin, die sind aktuell. Zu denen kann ich vielleicht gerade mal was erzählen, meine Meinung kundtun. Ich fange mit der Netzneutralität einfach mal an. Ist ein Thema, das mal wieder in aller Munde ist. Ist ein bisschen aus Amerika zu uns rübergeschwappt und wird auch teilweise kontrovers diskutiert. Also worum geht es, Netzneutralität? Es geht darum, ob der Provider, wenn er IP-Pakete von links nach rechts schickt, alle gleich behandeln soll, alle Pakete, oder ob es da Unterschiede gibt zwischen den verschiedenen Paketen und wenn ja, warum und wieso man das machen sollte. Ganze Debatte ist eng verbunden mit einer Technologie namens DPI, Deep Packet Inspection, das heißt einer Technologie, um auf Routern im Netz in die Pakete reinzugucken, zu gucken, was sind das für Pakete, was steht drin. Kann man zu verschiedenen Zwecken einsetzen. Ein Zweck ist natürlich die Netzüberwachung. Ja, so, also wenn eine Abhörmaßnahme läuft, wird klassischerweise so eine DPI-Lösung eingesetzt, um die spannenden Pakete rauszufiltern. Wird eingesetzt, um Denial of Service zu bekämpfen. Wenn halt eine DDoS-Attacke reinkommt, guckt man, was sind das für Pakete, filtert die raus. Aber auch um Quality of Service auf Leitern zu erreichen. Und ich denke, da an dieser Bandbreite sieht man auch schon, wo das Problem und der Widerspruch dabei herkommt. Ja, dieselbe Technologie wird einerseits verwendet, um überhaupt einen Betrieb gewisser Dienste im Netz zu garantieren mit Quality of Service. Und auf der anderen Seite genau dieselbe Technologie wird eingesetzt, um so kontroverse Sachen wie Netzüberwachung zu realisieren, Netzsperren zu realisieren. Aber kann auch eingesetzt werden, um Traffic, der als besonders wirtschaftlich erachtet wird, nach oben zu priorisieren. Also die Befürchtung, die dahinter steckt, wenn Leute über Netzneutralität debattieren, ist natürlich, dass sich das Internet zurückverwandelt in das, was man mal als CompuServe kannte, oder irgendwie sind Leute alt genug dafür, 2, 3 Jahre. Oder BTX, ja, als es eine klare Trennung zwischen Nutzern und Anbietern gab. Und man bitteschön Konsument zu sein hatte. Und die Befürchtung ist, dass eine Technologie, bei der die IP-Pakete nicht mehr alle gleich behandelt werden, dazu führt, dass auch nicht mehr alle Teilnehmer gleich sind, sondern dass bestimmte Anbieter bevorzugt werden aus kommerziellen Gründen. So, also grob gesprochen, YouTube geht, YouPorn nicht. Das ist die Angst, die dahinter steckt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die Leitungen, die wir haben, endlich sind. Und dass gewisse Anwendungen im Netz auch andere Anforderungen haben als andere. Also Voice over IP, IP-Telefonie ist etwas, was ja, schön ist, wenn es ruckelfrei funktioniert und die Pakete in Echtzeit ankommen. Ob mein Torrent-Download jetzt einen Tag länger dauert oder nicht, das interessiert mich nicht. Hauptsache, er kommt irgendwann mal an. Also es gibt ganz klare Gründe in den Protokollen, warum man manche Pakete anders behandeln sollte als andere. Und irgendwo muss es ja reflektiert werden. Das heißt, Quality of Service kann eigentlich nicht von vornherein eine schlechte Sache sein. Und es ist die Frage, wie sieht denn eine politische Forderung aus, die dazu passt, die das reflektiert, die also einerseits die Lebenswirklichkeit der Technik reflektiert, andererseits der Angst gerecht wird, dass wir wieder Clicky-Bunty-Internet bekommen, dass die Vielfalt an Anbietern, die das Internet ausmacht, jeder ist ein Sender, wieder auf Null reduziert. Und was mir dazu eingefallen ist, ist, dass so eine Filterung, ein ich behandle manchen Traffic anders als anderen, ja eigentlich genau dann eine gute Sache ist, wenn ich als Nutzer das entscheiden kann. Das heißt, wenn ich sage, das hier ist Voice over IP-Traffic, der möchte bitte in Echtzeit ankommen, bin ich auch bereit, mehr dafür zu bezahlen. Oder das hier ist ein Bulk-Download, da ist mir völlig egal, wie lange der dauert, soll halt alles, was es an Bandbreite gibt, nutzen und den Rest wegwerfen. Also ich denke, dass so etwas wie ein Verbot von DPI-Technologie nicht machbar ist, einfach weil sie technisch gebraucht wird, um solche Anforderungen zu realisieren, also um Quality of Service zu realisieren. Dass man aber auf jeden Fall auf dem kartellrechtlichen Wege etwas tun kann, um die Neutralität der Carrier zu fördern. dass man auf dem Weg der technischen Standardisierung etwas tun kann. Jedes IP-Paket hat vorne einen Type-of-Service-Field, das wird gar nicht genutzt in der Regel. Und da sind die Bits eigentlich auch schon da, wo man dann eigentlich sagen könnte, hier Bulk-Traffic, hier Real-Time-Traffic, den man auch verschieden bilden könnte. Wie genau das jetzt umgesetzt werden könnte, werden sollte, das ist sicherlich ein Problem, das noch debattiert werden muss. Aber ein völlig blinder Ansatz zu sagen, alle Pakete müssen gleich behandelt werden, wir verbieten das komplett, das wird nicht funktionieren. Das heißt, wenn man da etwas durchsetzen möchte, muss man sich genauere Gedanken dabei machen. Dazu kann zum Beispiel auch gehören, dass man sagt, dass eine DPI-Lösung nie in den Inhalt eines Paketes gucken darf, sondern dass man sagt, dass nur die Header-Informationen relevant sein dürfen für eine Routing-Entscheidung. Und selbst da läuft man wieder in Probleme rein, wie überprüft man das, wie enforce man das und so weiter und so fort. Ja, der nächste Punkt, den ich auf meiner Liste habe, sind so 5 oder 6, ist das aktuelle politische Geschehen in Deutschland, andere Themen, die uns gerade bewegen. Jugendmedienstaatsvertrag ist sicherlich etwas, was gerade spannend ist, zumal der politische Prozess weit fortgeschritten ist. Viele werden es verfolgt haben, ist ja ein Vertrag zwischen den Ländern, der von den Ministern vorbereitet wurde, der Länder, von den Regierungen der Länder, der jetzt gerade den Parlamenten zur Unterschrift vorgelegt wird. Wer es gelesen hat, ist es extrem anstrengend zu lesen. Der CCC Mainz hat sich ja dadurch in der Debatte hervorgetan, dass er nicht nur den Referentenentwurf besorgt hat, sondern auch diesen Gesetzentwurf, der ja eigentlich bloß ein Diff ist, in lesbares Format umgewandelt hat. Das ist ja ganz, ganz bemerkenswert, sowas hat man immer, solche Beschlüsse. Wenn man die liest, da steht dann irgendwie auf Seite 3, Absatz 2 wird gestrichen und wird ersetzt durch. Und wenn man sich das anguckt, versteht man erstmal gar nicht, worum es geht. Man muss sehr, sehr viel Arbeit reinstecken, um überhaupt mitzubekommen, was ist denn gemeint. Das Problem haben die Abgeordneten übrigens auch. Also die gucken sich das auch an, verstehen es nicht und entscheiden dann so, wie sie der Meinung sind, dass sie aufgrund ihres Parteibuchs entscheiden müssen. Also das ist auch mal wieder ein Beispiel, wo sich ein Stück weit ein Demokratiedefizit bemerkbar macht. Diese ganze Entscheidungsprozesse auf Länderebene, na, die Parlamente nicken das bloß noch ab. Also es gab es erst einmal überhaupt in der Geschichte der Bundesrepublik, dass ein Landesparlament einen Vorschlag der Landesregierung, einen Staatsvertrag nicht einfach angenommen hat, sondern dagegen entschieden hat. Insofern ist es auch schwierig, jetzt noch was zu machen an dem Jugendmedienstaatsvertrag. So, wir probieren es. Der aktuelle Entwurf sieht 3 Sachen vor. Das eine ist ein in Anführungszeichen freiwilliges Labeling, was man durchführen kann, um zu sagen, ja, meine Webseite ist ab 16 und damit hat man seiner Pflicht Genüge getan. Dann gibt es dieses unverständliche Instrument der Sendezeitbeschränkung, ja, wo man echt noch merkt, mit was für Leuten man es zu tun hat, die aus einer Zeit kommen, wo es Fernsehen und Video gab und die auch in diesen Kategorien denken. Und die dritte Komponente sind sogenannte Jugendschutzprogramme, die eingeführt werden sollen, die es im Prinzip auch schon seit 2003 im alten Jugendmedienstaatsvertrag gibt, wo jetzt diverse Änderungen vorgenommen werden, sie haben da sowas reingeschrieben wie Stand der Technik, damit auch wirklich mal solche Jugendschutzprogramme etabliert werden. Ein großes Problem an diesem Jugendmedienstaatsvertrag ist, dass er unglaublich schwammig formuliert ist und je nachdem, mit wem man redet, bekommt man unterschiedliche Antworten darüber, was das denn jetzt eigentlich meint. Also wenn man mit der KJM redet, die für Prüfung und Strafverfolgung in Online-Medien zuständig sind, was Jugendschutz angeht, dann ist für die also völlig klar, dass daraus hervorgeht, dass sie auf dem Wege der Verfügung selbstverständlich auch Sperren im Internet veranlassen dürfen. Redet man mit der Bitkom, die einen Teil des Vertrages ausgehandelt hat auf Provider-Seite, dann sagen die, nein, Sperren gehen damit nicht, weil irgendwie aus Gründen des Opportunitäts- und Subsidiaritätsprinzips ist ein Argument, was man als Jurist machen kann, ist natürlich alles nicht so sauber. Das heißt, wir stehen da vor einem großen Wust, der wenig spezifiziert ist. Auch was ein Jugendschutzprogramm ist, ist wenig spezifiziert. Und also da steht, die Seite muss für ein geeignetes Jugendschutzprogramm programmiert sein, um den Anforderungen des Jugendschutzes gerecht zu werden. Das ist natürlich irgendwie total schwammig, sagt nichts aus. Allerdings wurde mir auch zu verstehen gegeben, dass der öffentliche Druck, den wir in der Sache erzeugt haben, durchaus weitergeholfen hat. Also ich war am Freitag im Landtag in Sachsen-Anhalt. Die haben eine Anhörung veranstaltet zum Jugendmedienstaatsvertrag, was schon mal nicht selbstverständlich ist, dass überhaupt eine Anhörung stattfindet. Normalerweise wird einfach so durchgewunken. War sehr bemerkenswert. Sie hatten einen Diplompädagogen, der argumentiert hat, da ist mir echt die Kinnlade runtergeklappt. Also so von wegen, es ist ja die Aufgabe des Staates, einen Jugendschutz zu betreiben und es ist ein Staatsziel von Verfassungsrang, soweit noch richtig. Und dass es sogar das Elternprivileg brechen würde und deswegen der Staat auch irgendwie Vorsorge treffen muss für Eltern, die halt nicht ihrer Erziehungspflicht nachkommen. Und das ist schon nicht mehr ganz so richtig. Selbstverständlich gilt das Elternprivileg in solchen Sachen. Aber noch viel schlimmer, der argumentiert hat, ja, wenn ein Händler Spielzeug importiert aus China und das Spielzeug ist gesundheitsgefährdend, dann machen wir den Händler dafür haftbar. Und er würde ja überhaupt nicht verstehen, wenn irgendwie ein Internetprovider Daten importiert aus dem Ausland, warum man den nicht haftbar für diese Inhalte macht. Ja? Und das ist, sitzt man da, und solche Leute sind da halt der Gegner. Und das ist extrem schwierig, dagegen zu argumentieren, wenn dann so Leute wie die Bitkom oder die Freiwillige Selbstkontrolle Internetmedien oder die KJM kommen und sagen, naja, ist ja irgendwie, wir haben da lange drüber nachgedacht und das ist schon alles irgendwie so in Ordnung. Ich weiß nicht, ob wir den Jugendmedienstaatsvertrag noch gekippt kriegen werden oder ob wir ihn bekommen werden. Wenn wir ihn bekommen, hoffe ich, dass Bitkom und FSM mit ihrer Auslegung recht haben. Weil wenn das so ist, dann läuft es darauf hinaus, dass man einfach erstmal nichts macht. Und wenn man der Meinung ist, man hat Inhalte, die möglicherweise jugendgefährdend sind, schreibt man halt mit richtigen Metatext dran, hier ist ab 14, hier ist ab 16, hier ist ab 18. Wenn man das vergisst, geht man eine Ordnungswidrigkeit. Das klingt alles erstmal nicht so schlimm. Ändert natürlich aber nichts an den Kritikpunkten, dass das natürlich völlig unsinnig ist. Ja? So, erstens müssen auch, haben auch Kinder und Jugendliche ein Recht auf Informations- und Meinungsfreiheit. Was soll man machen? Sollte man an die Wikipedia dran schreiben, ist ab 18, nur weil da auch irgendwie Bilder von Geschlechtsorganen abgebildet sind. Wie soll das gehen? Also das ist, trägt es zum Jugendschutz bei, wenn man die Kinder nicht mit den Jugendlichen mit den Gefährdungen des Alltags in Berührung bringt. Ja, so wenn Kinder zur Schule gehen, kommen sie auch mal über eine Straße, wo LKWs langfahren. Ist auch eine Gefahr. Niemand fordert, dass die LKWs abgeschafft werden, sonst wird gefordert, dass es eine Verkehrsausbildung gibt. Und genauso löst der Jugendmedienstaatsvertrag nicht das Problem der Medienkompetenz. Also das. Ich halte diesen Jugendmedienstaatsvertrag nach wie vor für schlecht und für schlecht gemacht und eigentlich nichts, was den Jugendschutz voranbringt. Es kann sein, dass wir ihn trotzdem kriegen, es kann sein, dass es dann alles gar nicht so schlimm wird. Wie gesagt, wenn die recht mit ihrer Analyse haben, ich hoffe, dass dem dann so ist. Vielleicht schaffen wir es auch noch, ihn abzubiegen. Und ja, müssen mal sehen, was uns das bringen wird. Das nächste aktuelle Thema, was ich auf der Liste habe, ist Censilia. Wir haben es ja relativ gut geschafft, auf, na, ich würde mal sagen, im deutschen Raum Themen zu besetzen. Ja? Die ganze Censusula-Debatte hat funktioniert, ist in den Medien angekommen, ist in den Köpfen angekommen. Die Piratenpartei war extrem erfolgreich dabei, sich zu organisieren. Ich habe mit Leuten geredet nach der Wahl, sowohl mit der SPD, da gibt es einen Arbeitskreis Netzpolitik, als auch mit jemandem von der CDU, der im Familienministerium sitzt und mit wörtliches Zitat, so eine Scheiße wie mit von der Leyen darf nicht nochmal passieren, wörtliches Zitat Ende, kam. Also wir haben da wirklich viel erreicht und die haben richtig geschwitzt. Ja. So der CDU-Mensch erzählt, er hat schon alles erlebt auf CDU-Wahlkampfveranstaltungen. Ja. Marxisten, Leninisten, Neonazis waren alle schon da. Aber die Piraten waren die Ersten, die auf jeder verdammten einzelnen Wahlkampfveranstaltung waren. So eine Präsenz kannten sie einfach noch nicht. So, also die Kampagnenfähigkeit, das hat sie echt erschrocken. Das sitzt ihnen auch nach wie vor noch im Mark. Und das Ganze mit so einem Thema, ja, wenn man irgendwie das Thema Kinderpornografie bearbeitet hat, vor welchem Thema soll man dann noch Angst haben in der öffentlichen Debatte? Was wir aber noch nicht beherrschen, so haben wir jetzt gesehen, einerseits die Geschichte mit der Länderebene, der Jugendmedienstaatsvertrag, bevor wir da überhaupt aktiv was tun konnten, ist das Ding schon fast im Kasten gewesen. Also wenn man sich anguckt, Politik passiert ja immer auf verschiedenen Ebenen. Und die Bundesebene, das scheinen wir langsam zu beherrschen. Die Landesebene hat nicht so gut funktioniert. Und was halt noch völlig fehlt, ist eine funktionierende Kampagnenfähigkeit auf europäischer Ebene. Die Frau Malmström auf EU-Ebene, die meisten wissen es, wir sollen jetzt die Kinderporno-Internetsperren auf EU-Ebene bekommen. Ist ein alter Trick, ja. So, das ist nicht das erste Mal, dass deutsche Politiker in Deutschland was nicht durchbekommen, deswegen nach Europa laufen, das da einkippen und dann zu Hause erzählen, ja, aber die EU schreibt uns das vor. Und ich denke, das ist die spannende Herausforderung, die dieses Jahr vor uns liegt, solche Kampagnen auf europäische Ebene zu hieven, also dafür zu sorgen, dass in allen europäischen Ländern etwas passiert, dass also nicht nur auf jedem CDU-Parteitag eine Piratenflagge weht, sondern dass auch in allen 27 Mitgliedstaaten eine politische Bewegung losgetreten wird, die mit unserer Zensursula-Kampagne vergleichbar ist und zu vergleichbaren Ergebnissen führt. Weil auch da müssen wir zeigen, dass wir das können, dass wir diese Klaviatur beherrschen, sonst werden sie uns in Zukunft auf nationaler Ebene einfach komplett ignorieren und immer noch Europa laufen. Ja, die Kultur Flatrate habe ich dann auf meiner Liste. Ich nehme mal die Freiheit, wenn ich schon so eine Keynote-Speech halten darf, über die Themen zu reden, wo ich der Meinung bin, eine Meinung zu haben, die auch mal Kunst zu tun. Kulturflatrate ist echt so ein Ding, wo ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Also das auf der einen Seite ist natürlich eine gute Idee, zu sagen, wir müssen von diesem, es wird alles illegal runtergeladen, Modell weg und wir müssen auch Alternativen auf den Tisch legen, wie Künstler weiterhin Kunst machen können. Ja, wie ermöglicht man das wirtschaftlich? Auf der anderen Seite kommt mir diese ganze Kultur-Flatrate auch wie so ein bürokratisches Monster vor. Ja? Also die GEMA ist eine Kultur-Flatrate. Und ich habe nicht den Eindruck, dass es eine Lösung ist, mit der alle so richtig glücklich sind. Was kann man da machen? Was sind da für Lösungen? Ich tendiere dazu, da zumindest in der Theorie eine sehr eindeutige Meinung zu haben. Und das ist, dass Künstler ja nicht die einzigen Menschen sind, die irgendwie ihre Existenz sichern müssen, sondern dass es ganz, ganz viele gibt, die ein Existenzproblem haben, die gucken müssen, wo sie ihr Geld herbekommen. Und man kann das Problem über eine Kultur-Flatrate vielleicht für Künstler ein Stückchen weit lösen, aber Ziel muss doch sein, das für alle zu lösen, ja, also das auch für Open Source Programmierer und für Eltern, die ihre Kinder betreuen wollen im ersten Lebensjahr zu Hause oder für Kinder, die ihre Eltern betreuen wollen, wenn die mal alt und gebrechlich sind. Weitergabe von Kunst, Kultur und Wissen sind alles Sachen, Journalismus, die passieren müssen, wo mehr und mehr die wirtschaftlichen Grundlagen wegbrechen, einfach weil das sich einfach gewisse Sachen, die gesellschaftlich nützlich sind, nur schwierig in eine kapitalistische Lebenswirklichkeit abbilden lassen. Ja, also alles, was für die Gesellschaft gut ist, in Geld umzurechnen, ist etwas, was es manchmal schwer macht. Und die Kultur-Flatrate ist halt so ein Ansatz, der das probiert, der mit Sicherheit ein bürokratisches Monster schaffen wird, der mit Sicherheit ungerecht sein wird. Und also ich sehe die Lösung viel eher in so etwas wie einem bedingungslosen Grundeinkommen, ja, dass man sagt, man schafft einfach für alle ein Existenzminimum. Und was die Leute dann mit ihrem Existenzminimum machen, das bleibt ihnen überlassen. Ob sie beschließen, Künstler zu werden, Musik zu machen, ob sie beschließen, Open Source Software zu schreiben, ob sie beschließen, eine Firma aufzubauen und Geld zu verdienen, das bleibt ihnen dann überlassen. Also da sehe ich eigentlich, dass die Debatte hingehen muss. Ja? Wir leben ja in einer Zeit, darf man nicht vergessen, es wird immer die Frage nach der Finanzierung gestellt. Ja? Wie soll so ein bedingungsloses Grundeinkommen finanziert werden? wenn man sich anguckt, die Produktivität, also der Output der Wirtschaft, absolut gesehen, ist in den letzten Jahren immer weiter und immer weiter gestiegen. Und die Anzahl Leute, die man braucht, um dieses Produktivitätslevel zu erreichen, ist immer weiter gesunken. Und das hat durchaus etwas mit Computern zu tun, mit Automatisierung zu tun. Man braucht die Leute einfach nicht mehr. Ja. Es findet eine Verschiebung statt für die Betriebswirtschaftler im Publikum vom Humankapital zum Finanzkapital. Ja. Statt jemanden einzustellen, stelle ich mir eine Maschine hin. Und das wird so weitergehen. Also wir brauchen heute schon nur 2% der Bevölkerung, um 100% der Bevölkerung zu ernähren. Also der Rest arbeitet einfach nicht mehr in der Landwirtschaft. Das wird auch nicht weggehen. Wenn ein Grundeinkommen kommt, werden wir immer noch genauso wenig Leute brauchen, um alle zu ernähren. Es wird immer weniger werden, was Leute tatsächlich arbeiten müssen. Ich finde das ja immer wieder absurd. Ja, früher träumten die Menschen vom Paradies, träumten davon, nie mehr arbeiten zu müssen. Jetzt haben wir einen langsamen Punkt erreicht, wo nicht keiner mehr arbeiten muss, sondern wo zumindest nicht mehr alle die ganze Zeit arbeiten müssen. Und was passiert? Wir teilen die Leute in zwei Klassen. Die einen, die müssen immer noch die ganze Zeit arbeiten, und die anderen, die dürfen gar nicht arbeiten, kriegen auch nur ganz wenig Geld und werden auch noch gegängelt vom Staat. Das ist einfach ein Modell, das sich überholt hat. Eigentlich nähern wir uns paradiesischen Verhältnissen und wir bekommen einfach diesen Übergang derzeit nicht ordentlich hin. Und genau dieses Problem der Kulturindustrie ist meines Erachtens symptomatisch für. So, Kunst und Kultur hat es schon immer gegeben. Eigentlich ist geistiges Eigentum genau das Gegenteil des Begriffs Kultur, weil Kultur heißt, das Wissen, dass Kunst allen zur Verfügung steht und gemeinschaftlich in Anführungszeichen besessen wird, weil sonst ist es keine Kultur, wenn es nicht allen in allen Köpfen drin ist. Ja, dann bin ich mit meinen Themen auch schon fast durch. Die Piraten habe ich hier noch auf der Liste. Ich habe sie vorhin sehr positiv erwähnt wegen der Kampagnenfähigkeit. Ich muss jetzt nochmal sehr negativ erwähnen, dass der Umgang mit der Gender-Debatte alles andere als souverän war und schon nach draußen sehr, sehr merkwürdig rüberkommt. Und es gibt mehr Frauen in der Führungsspitze der CDU als bei den Piraten. Das ist ein Problem. Ja. Also es gibt irgendwie, man kann sagen, man ist Postgender. Da muss man es aber auch leben und nicht anfangen, solche Sprüche auf Twitter zu reißen wie, da sitzen ja 10 Titten auf dem Publikum, wenn ein Gender-Panel ist. Das finde ich absolut furchtbar und unerträglich. Macht da mal was dran, Jungs. Und dann verbleibt mir eigentlich bloß noch ein Ausblick auf die weiteren Veranstaltungen des CCC, weil ich da ja auch hinter den Kulissen immer so ein bisschen dran beteiligt bin. Ihr habt es mitbekommen auf dem letzten Kongress, der war voll. Wir haben uns überlegt, ob es Alternativen gibt, haben uns auch in Berlin was angeguckt und festgestellt, das ist so schnell nicht zu reißen. Wir werden wahrscheinlich den nächsten Kongress wieder im BCC machen müssen. Und damit es nicht wieder zu tumultartigen Szenen am Eingang kommt, werden wir wahrscheinlich auch einen Vorverkauf einführen müssen. Ist etwas, was wir nicht gerne tun, weil wir eigentlich möchten, dass jeder, der spontan Lust hat, da hinkommen kann, weil wir eigentlich auch möchten, dass man den Kongress besuchen kann, ohne eine Datenspur zu hinterlassen, was ein bisschen schwierig ist, wenn man vorneweg bezahlt. Aber es ist vermutlich dieses Jahr einfach unumgänglich, sich da was auszudenken für. Man könnte Tokens machen, die man vorher reserviert und dann in bar bezahlt. Mal gucken, wir denken uns was aus. Was wir uns angeguckt haben in Berlin, ist die Station Berlin. Das ist ein ehemaliger Postbahnhof. Der wäre groß genug, 20.000 Quadratmeter, große Seele. Das ist aber das Problem, das sind nackte Hallen. Und im BCC bekommen wir relativ viel, was einfach fertig ist. Und der Kongress ist eine Veranstaltung, die eigentlich traditionell komplett von den Teilnehmern organisiert wird. So, es gibt da, also mittlerweile ist es natürlich schon so, dass es reine Besucher gibt, aber die Veranstaltung selbst wird immer noch von der Community getragen, von den vielen 100 freiwilligen Helfern. Und eine größere Location hieße, dass wir entweder viel, viel mehr Aufwand haben und viel, viel mehr Leute motivieren müssten, da hinzukommen und zu helfen. Und zwar teilweise auch schon eine Woche im Voraus. Oder dass wir halt externe Dienstleister engagieren müssten und das würde halt den Charakter der Veranstaltung total ändern. Da Wäre mir, glaube ich, mal ein bisschen Feedback interessiert. Also wie stellt ihr euch den Kongress in Zukunft vor? Wie stellt ihr euch unsere Veranstaltung in Zukunft vor? Gibt es die Bereitschaft, da Dinge zu tun? Gibt es, also ist es okay, wenn da auch andere, wenn da ein Fremdfirmen was vergeben wird, ein Bühnenbau und so weiter und so fort? Ist es überhaupt wünschenswert, den Kongress größer zu machen, 6.000, 8.000 Teilnehmer? Und wenn nein, wie schafft man es, dass die Leute zu Hause bleiben, nicht noch mehr Leute kommen? Weil eigentlich, eigentlich wollen wir die ja schon alle da haben. Also wenn ihr da schlaue Ideen habt, wenn ihr da eine Meinung habt, tut sie kund. Denke, bis Ende des Jahres müssen wir eine Entscheidung treffen, wie das im Jahr darauf aussehen wird. Also ich würde gerne alle da haben. Ich will eigentlich niemanden nach Hause schicken müssen. Und dann gibt es dann ja nächstes Jahr noch dieses Camp. Ja, doch. Also schon mal so an Ankündigungen, es wird wohl stattfinden. Gut, dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, den einen oder anderen interessanten Punkt vermittelt zu haben und wünsche euch noch viel Spaß auf dieser Veranstaltung hier.